Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei, und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Er sagte: Kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über seinem Meister, und wenn er alles von ihm gelernt hat, ist er höchstens so weit gekommen wie dieser. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, halt still, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge sitzt, und bemerkst dabei den Balken im eigenen Auge nicht? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter, der im Auge deines Bruders ist, herausziehen.
Das Thema, das ich heute habe, ich habe es in einer Predigt gehört von Thomas Herrmann. Der hat mich dazu inspiriert, dieses Thema aufzugreifen. Und wenn wir da stehen haben, schwierige Situationen und Zeiten, was tun, und darunter steht: Du aber bist der Heilige, du thronst in den Lobgesängen. Wie passt das zusammen? Eigentlich gar nicht, gell? Wenn wir heute mal so in die Welt hineinschauen, vor 3 Jahren sah alles noch anders aus, da fühlten wir uns noch wohl, da war alles prima, da gab es noch keine Pandemie. Und auf einmal hat sich die Welt verändert, und zwar ziemlich. Es ist alles dunkel geworden. Wir hatten die Pandemie, an die niemand gedacht hat. Wir haben Umweltkatastrophen, die erleben wir auch in Deutschland inzwischen und im Moment auch die Dürre in Italien und in Spanien. Wir haben Verfolgung, und wenn heute für Open Doors die Kollekte gesammelt wird, es wird nicht besser, es wird schlimmer mit der Christenverfolgung auf der Welt. Und was wir uns vor einem Jahr nicht haben denken können, wir haben Krieg in Europa. Einen grausamen Krieg. Und wir haben dadurch Inflation. Der Hunger in der Welt wächst. Es ist mehr Krankheit da. Und dazu kommen auch noch unsere eigenen Sorgen. Und wenn wir dieses ganze Paket so zusammenpacken und lassen uns davon so richtig einfangen, dann ist die Frage: Wie geht es uns damit? Lassen wir unsere Gedanken nur noch um diese Geschehen kreisen, wie es uns gehen könnte, was sein mag, und füllen sie dann auch noch mit unseren eigenen Sorgen auf? Dann ist die Frage: Wir kriegen irgendwie Gedankengebäude, die in uns fest werden, die eigentlich nicht mehr das sind, was sie sein sollen. Wir werden ängstlich, wir schauen nicht mehr fröhlich in die Welt, und das ist eigentlich nicht das, was Gott von uns will. Die göttlichen Gedanken sind etwas, die etwas raushelfen können. Und dazu schauen wir uns mal das erste Wort an. Festungen müssen zerstört werden. Und hier steht in 2. Korinther 10, Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Und der Feind will eigentlich nichts anderes, als uns in diesen Gedankengebäuden festzuhalten, dass wir nicht mehr zu Gott kommen, dass wir ihn eher verurteilen, dass er das zulässt. Und das ist eigentlich nicht das, was in unserem Sinn sein kann. Es ist so, dass Gott uns dass der Feind zunächst erstmal eine offene Tür kriegt, wenn wir in diesen Gedankenbäuden festhalten. Das ist nicht das, was uns helfen kann. Aber Gott gibt uns eine Waffenrüstung, um diese ja, diese Festungen zu zerstören. Und wir können in Epheser 6 lesen, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit und Himmelswelt. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Sie werden freigesetzt, das Böse wird stärker. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, jetzt kommt ja eigentlich erst die Waffenrüstung, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Und fangen wir doch einfach mal mit dem Wort Gottes an. In Matthäus 24 sagt Jesus Folgendes. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören, das sagt er, als auf das Ende der Zeit die Frage ist von den Jüngern. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies ist aber erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das ist das, was Jesus sagt. Und das passt in unsere Zeit voll hinein. Aber wichtig, was er sagt, ist, seid wachsam bis zum Ende. Bleibt an mir und an meinem Wort. Ich werde euch durchbringen. Und das Schöne ist, dass wir wissen, Gott hält die Welt in seiner Hand. Das ist entscheidend. Die Welt ist nicht außer Kontrolle geraten, wenn wir uns das so anschauen. Nein, ganz im Gegenteil. Denn der Herr hat sie geschaffen. Was machen wir nun damit? Mit dem, was wir hier an Gedankengebäuden aufbauen könnten? Und was sagt die Bibel dazu? Und was sollen wir tun? Und dazu habe ich zwei Beispiele aus der Bibel. Wir gehen zunächst mal nach Jerusalem, kurz nach Pfingsten. Der Petrus und der Johannes heilen einen Gelähmten vor dem Tempel. Und dadurch erhält der Petrus die zweite große Möglichkeit, eine Predigt zu halten, bei der 5000 Leute zum Glauben kommen. Das ist den Obersten der Kirche damals zu viel. Und sie sperren Johannes und Petrus eine Nacht ins Gefängnis. Und am nächsten Morgen werden sie vorgeladen. Und nun können sie ja nochmal erzählen, was los ist. Und dann sagt Folgendes, nun ihr alle und das ganze Volk Israel sollen wissen, das sagt Petrus zu den Obersten, er ist im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, geheilt worden, dieser Lahme. Den habt ihr gekreuzigt. Und den hat Gott von den Toten auferweckt durch seine Kraft. Dieser Mensch steht hier gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, von dem die Heilige Schrift sagt, ihr, die Bauleute, habt ihn verworfen, aber er ist zum Grundstein geworden. Kein anderer kann Rettung bringen und Gott hat uns auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt gemacht, durch den wir Rettung finden. Die wurden nochmal reingerufen, nachdem sich der Hohe Rat nochmal beraten hatte. Und dann verboten sie ihnen jede Verkündigung oder Lehre, die im Namen von Jesus ist. Aber Petrus und Johannes antworteten, entscheidet selbst, ist es vor Gericht recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können doch nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten die Ratsältesten ihn noch einmal und ließen sie frei. Und nach der Freilassung gingen sie natürlich erstmal schnellstens zur versammelten Gemeinde und berichteten, was ihnen widerfahren ist. Und als die Gemeinde das gehört hatte, wandten sie sich an Gott alle zusammen und sie beteten. Was würde ich jetzt beten? Herr, nimm doch diesen Obersten da die Macht, uns sowas zu verbieten. Lass sie doch irgendwie schlecht wegkommen. Wir würden nicht so gar fröhlich auf sie sein. Aber was tun sie? Sie beginnen einen Lobpreis. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. Sie sagen erstmal, mächtig bist du, Herr. Du bist der Alleinige, du hast alles in deiner Hand. Sie beginnen einen Lobpreis über das Wirken Gottes. Und dann geht es weiter. Sie zitieren ein Wort vom David. Du hast unseren Vorfahren David, deinen Diener, durch den Heiligen Geist tragen lassen. Warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Gesalbten des Herrn. Und tatsächlich, hier ist es in dieser Stadt genauso gekommen. Herodes und Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Siehe Matthäus 24, was ich vorhin gelesen habe. Sie greifen auf das zurück, was sie gehört haben, was sie von Jesus gehört haben. Und nun, Herr, höre, wie sie uns drohen. Natürlich weiß das der Herr. Und wie würden wir jetzt wieder weiter beten? Bewahre uns, dass das nicht mehr weiter passiert, dass wir in Ruhe und Frieden weiter leben können. Nein, hilf uns deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkündigen. Strecke deine Hand aus und heile Kranke, lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Ist das nicht eine tolle Sache? Hier wird nicht gegen die gebetet, die ihnen Unrecht getan haben, sondern hier wird für die gebetet, die Jesus noch nicht erkannt haben, dass sie weiter das Evangelium verkündigen können. Und nachdem sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Und der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Ist das nicht eine Sache, die uns eigentlich am Herzen angreifen kann und dass man mit dem Gebet die Erde erbeben lassen kann? Aber das finden wir noch öfter in der Bibel. Es ist nicht das einzige Mal. Und nicht mit einem Gebet, Herr, gib und Herr, mach und Herr, tu, dem Selbstbedienungsladen, nein, mit dem, wo wir den Herrn anbeten und ihn groß machen, seine Ehre groß machen und seine Liebe erkennen. Soweit das erste Beispiel. Schauen wir in das zweite. Das ist jetzt ein bisschen später, das dürfte so 50, 60 Jahre später gewesen sein. Und wir machen einen Riesensprung von Jerusalem und gehen nach Philippi. In die Stadt Philippi, das sind 2269 Kilometer von Jerusalem weg. Also schon eine ganz schöne Strecke, die da zu bewältigen ist. Und ja, und da ist Paulus und Silas unterwegs. Paulus hatte sich vor kurzem von Barnabas getrennt. Er ging jetzt mit Silas eine neue Reise und wollte eigentlich in die Gegend, die ich hier angezeichnet habe, nach Galatien und wollte dort Gemeinden aufsuchen. Aber der Heilige Geist hat sie daran gehindert, die Botschaft in der Provinz Asia zu verkündigen. Und sie kriegen eine Botschaft in der Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand vor ihnen und bat, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und dass er dorthin gerufen wurde, hatte einen ganz bestimmten Zweck. Denn wo sind wir dort? In Mazedonien, wir sind in Europa. Das ist der Weg, wie das Evangelium nach Europa kam. Also zu uns. Und dass wir heute hier sitzen, hat damit etwas zu tun. Gleich nachdem Paulus die Entscheidung gehabt hatte, suchten sie die Möglichkeit, um dorthin zu gelangen, diesen weiten Weg zu gehen. Und dann waren wir sicher, Gott hatte sie dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkündigen. Nun, das ist Philippi heute. Es ist nicht so viel übrig geblieben, aber noch ein bisschen zu sehen von den Grundfesten. Und in diesem Philippi gingen sie Sabbat, am Sabbat beide durch das Stadttor hinaus an einen Fluss und nahmen dort an, dass dort unter Umständen Juden eine jüdische Gebetsstätte sei. Und sie setzten sich dort zu den Frauen, die an diesen Ort gekommen waren, und unter den Zuhörern waren zum Beispiel auch, oder war die Frau namens Lydia, ist uns allen bekannt. Und sie handelte mit Purpurstoffen und kam aus der Stadt Thyatira. Und Lydia glaubte an Gott, den Gott Israels, und der Herr öffnete ihr Herz, sodass sie sich den Worten von Paulus aufmerksam zuhörte, und sie ließ sich taufen. Also die erste Europäerin, die getauft wurde. Und als sie wieder zu der Gebetsstätte gingen, da begegnete ihnen eine Wahrsagerin, die ihrem Herrn sehr viel Geld einbrachte. Aber sie lief hinter Paulus und anderen her und rief: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie verkündigen euch den Weg zur Rettung. Das ist doch eigentlich nichts Schlechtes, was dieser sagt. Aber trotzdem ist es nicht von Gott, was da passiert. Das kommt von der anderen Seite, und Paulus kann das nicht mehr ertragen nach diesen Tagen, dreht sich um und sagt zu ihr und zu dem Geist: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, gib diese Frau frei. Und im Augenblick wurde die Frau frei von diesem Geist. Jetzt hätte man meinen können, das wäre eine gute Sache. Nein, ganz im Gegenteil. Ihr Besitzer, ihr Herr, hatte sein Einkommen verloren und machte einen großen Tumult. Was da geschieht, die nehmen uns, die machen uns Böses hier in der Stadt. Und es wird ein großer Tumult entstehen in Philippi. Ja, und dann wird es ernst. Auch die Volksmenge ergriff nun Partei gegen sie. Und da ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen. Sie befahlen ihnen, die beiden mit Stöcken zu schlagen. Und nachdem sie viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Er führte den Befehl aus und brachte sie in die hinterste Zelle. Dort schloss er ihre Füße in einen Holzblock. Das soll diese hintere Zelle gewesen sein. Keine gute Sache. Kein guter Beruf, den da der Paulus und der Silas gewählt hat. Wie wäre es mit uns, wenn es uns so ginge? Und da sitzen sie dann in diesem Holzblock, kann sich nicht bewegen, sie haben Schmerzen, sie sind sicherlich blutüberströmt. Ja, was würden wir jetzt in dem Fall denken? Haben wir was falsch gemacht? Habe ich Paulus was falsch gemacht, dass ich mich von Barnabas getrennt habe? Habe ich richtig gehört, dass wir hier nach Philippi kommen sollen? Ist das der Weg, den du mich gehen lässt, Herr? Das kann doch nicht sein. Was denken wir, wenn wir in schwierige Gedanken, in schwierige Situationen hineinkommen, in Nöte? Geben wir Gott dann die Schuld daran, dass es so ist? Oder was suchen wir? Klagen wir uns selber an? Aber was macht Paulus und Silas an dieser Stelle? In einer Stelle, in der man wirklich sagen kann, das ist nicht das, was dazu anreizt. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Stellt euch die beiden da vor. Schmerzen. Eingeengt. Gedemütigt. Und was tun sie? Sie beteten und sangen Loblieder für Gott. Und die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Sie sind wieder auf der Missionsreise. Und was so ein Beten in dieser Situation bewegen kann, ist wieder: Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte, da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Wieder ein Erdbeben nach dem Lobgesang. Ist das nicht toll, was Gott tut, wenn wir ihn anbeten, wenn wir anerkennen, wer er ist, was er tut? Wenn wir uns nicht in unsere eigene Trübsal hineinbegeben, sondern ihn trotz aller Umstände, gerade deswegen, ihn loben, weil er alles in der Hand hat. Die Geschichte geht dann weiter, der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Das war normal denn wenn die Gefangenen, die ihm übergeben wurden, ausrissen, dann wurde für ihn praktisch die Todesstrafe verhängt. Denn er dachte, dass die Gefangenen geflogen waren. Aber Paulus schrie laut, tu dir nichts an, wir sind noch alle hier. Und dann rief er nach Licht und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Denn die beiden hatten ihm jetzt das Leben gerettet. Sie sind nicht davongegangen. Aber wie reagiert er? Er führte sie dann aus dem Gefängnis heraus und ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Er muss von ihnen gehört haben. Die waren schon in Philippi. Und sie geben ihm die einfachste Antwort, die es darauf geben kann. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Das gilt noch heute. Gilt für jeden heute noch. Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerettet werden. Du wirst frei werden von aller Schuld. Und sie verkündeten ihm und an allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. Und in dieser Nacht noch in derselben Stunde nahmen der Wärter Paulus und Silas zu sich. Wir sehen, erst jetzt werden ihm die Wunden ausgewaschen. Dann ließ er sich umgehend taufen mit allen, die bei ihm lebten. Die Gemeinde in Philippi hat sich vergrößert. Nicht nur die Lydia, sondern durch das Handeln von Paulus und Silas. Und das Interessante ist ja, sie hätten ja sofort eingreifen können, als man sie geschlagen hat. Sie hätten sofort sagen können, wir sind römische Bürger und in dem Moment wäre alles vorbei gewesen. Denn das sagen sie jetzt hinterher noch, dass so geht die Geschichte aus, dass dann die Obersten sehr entsetzt sind, dass das Römer waren. Aber sie haben das zugelassen. Sie haben das zugelassen, haben Gott darüber gelobt und Menschen sind zum Glauben gekommen. Ja, die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden haben. Tolle zweite Begebenheit. Lobpreis bewegt den Arm Gottes, dass die Erde bebt. Ja, und wie gehen wir jetzt mit unseren Nöten und Problemen um? All dem, was wir hier haben. Es gibt einen Ausweg, mit dem wir das lösen können. Und das ist der Ausweg. Dass wir Gott trotz allem loben und seinen starken Arm bewegen. Der Thomas Herrmann sagte in seiner Predigt, auf ihn kam ein ukrainischer Pastor zu und sagte, ich will das in meiner Gemeinde jetzt in diesen Wochen sehen, dass wir trotzdem und gerade deswegen, weil wir im Krieg sind, Gott loben, ihn anbeten und damit seinen Arm bewegen. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die wir haben, dass wir Gott loben, weil er alles in der Hand hat, und wir nicht darüber verzweifeln müssen, was da passiert. Nein, der Feind will uns da hineintragen. Aber wir können das genau durch Lobpreis herausbringen. Und hier steht, du aber bist der Heilige. Da stand zum Anfang unter dem Text, unter der Überschrift. Und du thronst über den Lobgesängen. Gott hört ständig unseren Lobgesang. Und er fühlt sich wohl unter unserem Lobgesang und handelt. Er liebt es, Lobpreis zu hören und die Herzen dabei zu erkennen. Was wir benötigen und bedürfen, kennt er, ohne dass wir es aussprechen dürfen und müssen, denn der Heilige Geist vertritt uns. Wenn wir Römer 8, 26 anschauen, in gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind, wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen, oder wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet angemessenerweise vor Gott bringen, doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Und dann dürfen wir noch ein weiteres mitnehmen. Das ist wichtig. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Auch schwere Zeiten. Denn wir dürfen immer wissen, das Leben hier auf der Erde, ja, und dann kommt ein Leben mit Gott, das, mein Finger reicht nicht, auch es zu zeigen. Eine Ewigkeit, eine Zeitlosigkeit, mit Gott immer zusammen zu sein. Und hier kommt noch der Auftrag für schwere Situationen. Im Psalm 149, die Verse 5 bis 9. Die Frommen sollen jubeln zu seiner Ehre, sie sollen jauchzen auf ihre Nachtlagern. Lobgesänge für Gott führen sie in ihrem Mund wie ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Lobpreis ist eine Waffe, ist ein Schwert, mit der der Feind zu besiegen ist. Und hier kommt die Auswirkung. So werden sie die Völker zur Rechenschaft ziehen. Die Nationen werden sie angemessen bestrafen. Ihre Könige werden sie mit Stricken fesseln und ihre Machthaber in eiserne Ketten legen. So werden sie mit ihnen ins Gericht gehen, wie es geschrieben ist. Das ist unser Auftrag. Und das können wir bewegen. Auch wenn wir für die Ukraine, für die Menschen dort beten und den Frieden, den wir dort haben wollen, sollen wir wissen, Gott kann das tun, wenn wir ihn loben, wenn er ihn anbieten. Und das ist das Erste, was wir tun. Aber nicht, wir loben dich jetzt mal und dann bitten wir, sondern nein, er weiß, was zu tun ist. Und ich denke, wir schließen das Ganze mit einem Lobpreis, den wir gemeinsam sprechen wollen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Mit dem Lobpreis, der im Himmel ist, mit Engeln und allen, die da sind, und allen Geschöpfen auf der Erde, erstmal den ersten Teil. Lasst uns zusammen lesen. Das Lamm, das geschlachtet wurde. Ein bisschen lauter, damit wir es richtig hören. Das Lamm, das geschlachtet wurde, ist würdig, die Macht zu bekommen, dazu auch Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Das wiederholen wir nochmal. Das Lamm, das geschlachtet wurde, ist würdig, die Macht zu bekommen, dazu auch Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Lob. Und weiter, und dem, der auf dem Thron sitzt, und dem, der auf dem Thron sitzt, dem Lamm sei Lob und Ehre. Sie regieren in Herrlichkeit und Macht für immer und ewig. Amen.